Priester, wir dürfen jetzt in Zusammenhänge hineinsehen unter dem Thema biblisch-prophetische Geographie. Geographie. Wem war in der Schule Geographie ein übles Fach?
Schlechten Lehrer gab es.
Ja, es fängt ja noch in Arosa damit an. Also, biblisch-prophetische Geographie. Wenn wir irgendeinen größeren Atlas über Geographie öffnen, dann finden wir in der Regel auf den ersten Blättern, vielleicht auf den ersten 10, 20 Blättern was? Eigenartigerweise. Bitte? Eigenartigerweise finden wir eine Sternkarte von Sonne, Mond und Sternen, einen ganzen Blick in das ganze Weltall. Bitte guckt mal nach, wenn ihr es nicht glaubt. So. Und das wollen wir auch tun. Biblische Geographie, Erde und Himmel umfassend. Warum ein solches Thema, dürfen wir fragen? Erstens, woran uns dienenden Brüder immer liegt, uns im Glauben zu stärken, zur Stärkung des Vertrauens zu unserer Bibel als zuverlässiges Gotteswort, als untrügliche Gottesoffenbarung von Anfang bis ans Ende. Erstens. Zweitens, wir werden es erleben, nicht geringer Beitrag zum Verständnis der Bibel überhaupt. Und drittens werden wir feststellen können, staunend vielleicht sogar, die biblisch-geografischen Beschreibungen stimmen bis zurück in die fernste Vergangenheit, in die Gegenwart und in die nächste und weiteste Zukunft. Und viertens, sind die geografischen Gegebenheiten von Gott geordnet, Modelle, Schattenrisse himmlischer Dinge, unsichtbarer, gewaltigen Schöpfungsrealitäten von Anfang der Schöpfung bis ans Ende und bilden so ein göttliches Zeugnis in besonderer Weise für die Herrlichkeit unseres Gottes als Schöpfer von Himmel und Erde. Begründung, warum wir ein solches Thema einmal näher uns vorführen lassen dürfen. Biblisch-geografische Prophetie. Was hat Geographie mit Prophetie zu tun? Ist die nächste Frage. Die Frage lassen wir noch offen. Die Antwort kommt am laufenden Band. Das griechische Wort für Erde ist sehr kurz, besteht nur aus zwei Buchstaben, einem G und einem E, also G. Erde. Hebräisch Adama, Erde. Diese beiden Buchstäblein haben sie nun in sich, insofern, dass wir in der Schule geplagt worden sind mit eben erstens Geographie. Was heißt denn das? Wir können sagen Erdzeichnung, aber treffender ist Graphie, ein Graphologe, griechisch Graphein heißt Schreiben, ein Schriftgelehrter, das ist ein Grafiker. So werden die Schriftgelehrten im Neuen Testament genannt. Also Geographie ist eigentlich Erdbeschreibung und eben sehr dienlich dazu, das nun bildlich darzustellen. Zweitens haben wir es zu tun gehabt mit Geometrie. Erinnern wir uns. Das heißt auf Deutsch Erdmessung. Erdmessung. Drittens, noch mit was? Geologie. Das ist Erdlogos, heißt Wort, aber im Griechischen gleichzeitig Rechnung. Geologie, Erdberechnung. Also Erdbeschreibung, Erdvermessung, Erdberechnung. Geographie, Geometrie, Geologie. Eines Tages sagt Gott zu Mose, mache für mich einen Altar von Erde. Also ganz sicher der primitivste Altar, den Gott je einem seiner Knechte geboten hat, zur Darstellung zu bringen. Mit anderen Worten, ich bin zufrieden mit einem Häuflein Erde als Altar. Nun wissen wir, dass alle Altäre, soweit Gott sie geboten hat, zur Darstellung zu bringen, anzufertigen und an ganz bestimmten Orten aufzustellen, nach Maßen, nach Formen, nach Aufstellung des Standortes und so weiter, dass jede Altäre, soweit Gott darüber verfügt hat, sie bestimmt hat, nichts Geringeres darstellen als die Liebe Gottes. Da dürfen wir jetzt nicht stehen bleiben. Einfach das Zeugnis, haben wir gehört, Altäre Gottes sind Darstellungen der Liebe Gottes. Und jetzt, mache für mich einen Altar von Erde. Ein Häuflein Erde, das soll jetzt eine Darstellung der Liebe Gottes sein. Da war ich in Verlegenheit. Herr, hilf, heißt dann, nicht? Ja. Und siehe da, was ist denn der Mensch? Herr Doktor, was ist denn der Mensch? Ein Häuflein Erde. Ja. David, was ist nur los mit dem Menschen? Du Gott, der dieses Weltall geschaffen hat, mit Sonne, Mond und Sternen, dass du noch auf den Menschen Acht hast, ganz genau auf mich, und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn bemühst, hast du noch Zeit dafür? Was ist nur los mit dem Häuflein Erde da? Jetzt, Achtung, hören wir noch einmal, aber jetzt bitte hören. Mache für mich einen Altar aus Erde, aus Adama, aus G. Wer ist der Ich? Das ist der Geist Christi, der hier spricht. So lesen wir. Merken wir schon etwas? Das haben wir doch gerade festgestellt. Wir sind nach dem äußeren Menschenbestand ein Häuflein Erde. Mache für mich, Mose, ein Altar von Erde. Ist der Herr Jesus einmal in der Gestalt eines Häufleins Erde erschienen? Haben wir schon verstanden? Seine Menschengestalt ist das. Seine Erniedrigung, das geht ja so weit in seiner Erniedrigung, in Menschengestalt, aus Staub vom Erdboden gebildet, dass er an sich trug die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, also genau wie wir nach außen. Nach innen war er der Heilige Gottes, in seiner Person, sehen wir Gott, das Wort Gottes, Jesus Christus, wurde Fleisch, nahm Menschengestalt an, geruhte sich in ein Häuflein Erde, wie wir, gleiten zu lassen. Und jetzt stelle ich einfach die Frage, ist das vielleicht doch eine Darstellung der Liebe Gottes? Für mich die wunderbarste von all denen, wo Gott Altäre zur Darstellung seiner Liebe bestimmt hat. So. Unsere Erde, verglichen mit den Himmeln und den Himmeln aller Himmel, wie die Schrift sagt, mit dem ganzen übrigen Kosmos, ist da ein biblischer Vergleich da. Die Himmel sind mein Thron und die Erde ist der Schemel meiner Füße. Das müssen sich einmal alle Geschöpfe gefallen lassen. Wenn sie von Gott etwas wollen in Bezug auf unendliches Leben, in Bezug auf unauflösliches Leben, einmal wo anzutreten und sich zu demütigen vor Gott. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich alle deine Feinde gelegt habe. Wohin? Zum Schemel deiner Füße oder meiner Füße. Aha. Ist unsere Erde vielleicht in den Gedanken Gottes doch ein gewisser Mittelpunkt? Eine Zentrale, eine sehr niedrige Zentrale einerseits, nicht? Schemel der Füße. Aber ich darf ja nur schnell hinwerfen, wie lieblich sind die Füße dessen, der auf den Bergen Frieden verkündet. Wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkünden. Und wir sollen ja an unseren Füßen beschult sein mit was? Mit dem Evangelium des Friedens. Aha. Der Schemel der Füße Gottes, umso wunderbarer als der Thron Gottes, als er von der Welt aus, von den Geschöpfen aus verachtet ist. Was galt denn von Bethlehem? Sie war die kleinste aller Orte in Judäa. Und was sagt die Schrift? Das bist du aber mitnichten, Bethlehem. Denn aus dir soll mir wer hervorkommen? Genau der Herr der Herrlichkeit. Und so ist unsere arme Erde von Gott, dem Schöpfer, als Schemel der Füße gerade der Punkt, wo er seine ganze Barmherzigkeit und die Herrlichkeit seiner Weisheit und Liebe unter Beweis stellt, wie sonst nirgends im ganzen Weltall und was er an seinem Thron unmöglich kann, kann er nur am Schemel seiner Füße, nämlich sich so erniedrigen, nicht? Ja. Bis in das Kleid der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Um hier auf diese Weise die unverbrüchliche Liebe, die er zu seiner ganzen Schöpfung, zu allen Geschöpfen hat, einmalig unter Beweis zu stellen. Unsere Erde. Geh. Unsere Erde, eine Zentrale in der Schöpfung Gottes, ein Mittelpunkt, fahre weiter, ein Brennpunkt, ein Pol in der ganzen Schöpfung Gottes. Ich bleibe bei dem Begriff Pol. In unserer ganzen Schöpfung verläuft alles zwischen wie vielen Polen? Zwei Polen. Der eine ist positiv geladen und der andere negativ. Der eine Pol, den Gott in seiner Schöpfung gesetzt hat, positiven Charakters, heißt der Thron Gottes. Ist da Licht? Ist da Leben? Ist da Gerechtigkeit? Ist da Heiligkeit? Alles, was an positiven Werten vorliegt, ist da vorhanden. Dann gibt es in der Schöpfung Gottes einen negativen Pol. Das ist unsere Erde. Ist hier finster? Wohnt hier die Sünde des Kosmos konzentriert vorhanden? Ist das der Fall? Wo allein konnte sich der Heilige Gottes zur Sünde der Welt machen lassen? Wo nur? Auf dem Jupiter? Auf welcher Milchstraße? Im ganzen Universum gibt es nur einen Pol, der so mit Sünde befrachtet ist, konzentriert, dass es für den Christus Gottes keinen anderen Punkt gab, wenn er sich schon zur ganzen Sünde der Welt in bester, maximalster Konzentration darstellen wollte, um die ganze Sünde der Welt auf sich nehmend, sie wegzutragen, aufzulösen in Herrlichkeit. Unsere Erde, der negative Pol, der Thron Gottes, der positive Pol. Bitte. Wie viel Kubikkilometer braucht nun ein Pol, um existieren zu können? Wohnraum, meine ich. Wie viel Kubikkilometer? Eigenartig. Ein Pol braucht überhaupt keinen Wohnraum. Der ist einfach da. Da. Der negative. Und der positive ist da. Ne? Wie groß muss er also sein? Gar nicht. Du bist mitnichten nichts, du Pol. Ne? Sondern an den zwei Dingen hängt das Ganze und verläuft die ganzen Hochspannungen zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Heiligkeit und Unheiligkeit, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Leben und Tod. So. Am Thron Gottes alles positiv vorhanden. Auf der Erde alles in höchster Konzentration negativ vorhanden. Negativer Pol. Und zwischen diesen zwei Polen sind die Hochspannungen aller Kräfte im Weltall Gottes vorhanden und zusammengefasst. Brennpunkt kann eine gefährliche Sache sein. Ne? Wenn ich ein Vergrößerungsglas nehme, halt an die Sonne und probiere mal da, ob es da Licht gibt, was kann passieren. Ne? Das beginnt buchstäblich zu brennen hier. Ne? Ist der Thron Gottes ein Brennpunkt? Könnte man da der Glut der Liebe Gottes verbrennen? Ja. Als Unheiliger, der da ankäme? Ja. Und da unten gibt es irgendwie mal so einen Feuersee oder irgend sowas? Also, Brennpunkte, Pole, Mittelpunkte, Zentralen, um die sich alles im Weltall dreht und alles in diesen beiden Punkten zusammengefasst ist. Wenn unsere Erde, und da sie der negative Pol ist im Weltall Gottes, unsere Erde, darf ich so fragen? Oder ich darf es so sagen. Das ganze Weltall Gottes ist ursprünglich als Schöpfung Gottes in den Ordnungen geschaffen worden, wie sie im Hause Gottes vorhanden sind. Ich bleibe gerade im Kosmos, da ist oben Thron Gottes. Sind da Cherubim da? Jawohl. Wo sind Cherubim aufgestellt? Im Allerheiligsten. Dann kommt das Heiligtum, dann kommt der Vorhof, dann kommt das Lager und dann kommt noch eins, was? Außerhalb des Lagers, was heißt das auf Deutsch?
Erklärt.
Zentrale aller Gesetzlosen, aller Meineidigen, aller Sabbatschänder, aller Huren, das ist der ganze Abraum Israels und alle Sünder und die Aussätzigen sind da konzentriert. So. Thron Gottes ist das Allerheiligste in der Schöpfung Gottes und dann geht es durch die Schöpfung in diesen Ordnungen herab bis auf unsere Erde. Und unsere Erde ist nicht nur der negative Pol in der Schöpfung Gottes, sondern auch noch der Ort, jetzt kosmisch beurteilt und erklärt, außerhalb des Lagers, wo die Sünde konzentriert vorhanden ist, das heißt außerhalb des Lagers. Ist Jesus einmal irgendwo außerhalb des Lagers erschienen? Das ist der Golgatha, wo er sich zur Sünde der Welt hat machen lassen. Kosmisch gesehen und jetzt in unserem Zusammenhang gesehen, bleibt nichts anderes übrig, als dass unsere arme Erde im kosmischen Bereich der Welt als Schöpfung Gottes außerhalb des Lagers heißt. Ist er hier erschienen? Hat er hier die Versöhnung der Welt vollbracht? Bitte schön. Sind das Blicke? Sind das Zusammenhänge? Wir haben ja gesagt, in jedem Geografieatlas kommen zuerst Sonne, Mond und Sterne und die Ordnung der Himmel und die Bahnen der Planeten und dann noch die kleine Erde irgendwo nicht. Dann sagt man, unsere Erde ist ja gar nichts, was soll das jetzt, was macht da die Bibel daraus und die alten Frommen und was da alles dran geschwatzt wird. Ja, ja, genau das. Du bist mitnichten die Geringste, die Kleinste. So. Sondern gerade du, weil du die Geringste bist, weil du das Verachtetste bist, gerade bist du die einzig Auserwählte, die Erde. So. Der Mensch als Bild Gottes, zuerst noch ein Überblick für heute Abend. Ich stelle einfach eine Reihe von Einzelthemen jetzt vor, heute Abend. Denn wir merken schon, das können wir heute Abend nur im Anfang überblicksweise jetzt uns vor Augen führen lassen. Und morgen oder das nächste Mal werden wir dann schon entsprechende Skizzen und Darstellungen sehen, damit wir sogar mit unseren Augen uns im Sichtbaren überführen lassen können, wie die Dinge sind. Der Mensch als Bild Gottes geschaffen, wie wir schon gehört haben, Staub von der Erde. Und der Mensch, das war Adam, eigenartig. Adama heißt Erdboden, Erde. Adam und Dam heißt Blut, Hebräisch auf Deutsch. Adam heißt der Erste im Blut. Und Adama, der von der Erde genommene, von der roten Ton Erde genommene. Adama, der Mensch. Unter allen Geschöpfen Gottes ist der Mensch das zeitlich, das letzte Geschöpf, zeitlich. Und dieses letzte Geschöpf hat er sofort nach der Art Gottes zum Ersten gemacht. Inwiefern? Lasst uns nicht Menschen machen, sondern lasst uns den Menschen machen. Nicht Mann und Weib, sondern männlich-weiblich. Und er soll, wird herrschen über alles übrige Werk meiner Hände, die ich zuvor geschaffen habe. Die Erstlinge waren Geistwesen. Die ganze Engelwelt. Und dann erst eines Tages erscheint der Mensch auf der gegenwärtigen Erde. Der Mensch. Und diesen von Gott bestimmten Herrscher über alles Werk seiner Hände. Adam. Was macht Gott mit dem zukünftigen Herrscher über die ganze Schöpfung Gottes? Was wählt er für ein kostbares, unbezahlbares Material aus, um den zukünftigen Herrscher über alle Schöpfung zu schaffen? Was wählt er für ein Material aus? Staub vom Erdboden. Da pflege ich darauf hinzuweisen, wenn ein Freund von mir nicht wüsste, was er mit seinen 3 Waggonladungen von Staub machen soll, denkt, ah, der Arthur ist der Architekt, der kann es wahrscheinlich auf der Baustelle verwenden, nicht wahr? Sag ich, du, also mein Lieber, ja, dann bringe ich es einem Landwirt, der sagt vielleicht danke dafür. Was sagt er? Verschone mir. Also, was hat Gott ausgewählt? Genau das Material, das von allen anderen nicht begehrt ist und verachtet ist. Haben wir einen eigenartigen Gott? Einen wunderbaren Gott? Der Mensch. Was ist der Mensch? Dass du dich seiner annimmst, des Menschensohn, dass du auf ihn Acht hast, die göttliche Antwort wird gewaltig. Du hast ihn, den Menschen, dieses Staubgebilde, nur für kurze Zeit unter die Götter erniedrigt. Und die Stelle wird in Hebräer 1 unter die Engel erniedrigt. Hebräisch unter die Götter. Denn Gott nannte diese Engel Majestäten eines Tages. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Mehrzahl von Gott.
Wer das sagt? Ich habe eine Frage, Arthur. Wenn der Mensch aus Erde ist und der Mensch ist geschaffen im Bilde Gottes, was ist dann Gott?
Ah ja, sehr schön. Ohne Zweifel ist Adam ein Bild oder das Bild Gottes. Ein Gleichnis Gottes. Wenn der Mensch Adam oder da der Mensch Adam das Bild Gottes ist, dann kann ja Gott selber nur was sein? Der Originalmensch. Bitte, wenn ich dir ein Bild von mir zeige, das ist ein Bild von Arthur Muhl. Aber was bin denn ich? Ich bin der Original Arthur Muhl, das ist doch ganz klar. Wenn der Mensch das Bild, das Abbild Gottes ist, dann ist ja Gott der Originalmensch. Und jetzt kommt eine wunderbare, für mich beglückende, überragende Kleinigkeit als Tatsache. Pflegte nicht Jesus in Menschengestalt, in Staubgestalt, sich immer wieder wie selbst zu bezeichnen? Nicht Sohn der Menschen oder der Menschensohn, sondern des Menschensohn. Ich fahre weiter. Des Originalmenschensohn. Stimmt's jetzt? Aha. Bibelkritiker sagen, der bezeichnet sich ja selbst etwa 50 Mal im Neuen Testament. Ich bin des Menschensohn. Was wollt ihr einen Sohn Gottes aus ihm machen? Geschlechtsregister von Lukas beginnt bei Jesus Christus und geht dann zurück bis Adam und Gott. So. Und dann heißt es, er war nach dem Gesetz, der Schwager darf hier nicht stehen bleiben, ein Sohn des Josef, aber nicht von ihm gezeugt, des Abraham, des Seth, des Enoch, des Adam, des Gottes. So. Sohn Gottes, Adam, nicht? Sohn Adam heißt er auf Deutsch, Sohn des Menschen. Und der Adam, ein Bild Gottes, Gott, der Originalmensch. Ist es also eine Ehre, ein Mensch sein zu dürfen? Und den hat er bestimmt zum Herrscher. Und dieser Adam, unser aller Vater, in dessen Lenden wir noch alle samenmäßig waren, nebenbei gesagt, nicht? War Adam der Erste. Warum sage ich das jetzt so? Paulus schreibt, der erste Adam, nicht? Dann kommt die Eva gleich dort, der erste Mensch Adam. So. Gibt es denn auch einen zweiten Adam? Auch in Menschengestalt, auch in Staub von Erde. So. War der des Menschen Sohn? Der heißt auch Gottes Sohn gleichzeitig. Aber er war auch Sohn Adams, des ersten, über die Maria. So, ganz wunderbare Zusammenhänge. Aber alles im Zusammenhang mit unserer Erde. Konzentration der Sünde, der Finsternisgewalten. Ja, wo ist denn das Totenreich vorhanden im Weltall? Bitte, Sonntagsschüler hervor. Wo ist das Totenreich? Ja. In unserer Erde. Ist das etwas? Der Mensch und Gott hat nach einem Psalmwort, ich werde es dann noch nennen, dem Menschen die Erde zugeteilt als Wohnstatt, als Wohnsitz. Und den Geistwesen allen hat er das Weltall, die Himmel und aller Himmel als Wohnstatt zugeteilt. So. Jetzt dürfen wir, da wir ja in überführter Weise Kenntnis nehmen können oder konnten schon von der eigenartigen Tatsache. Wie sieht es denn auf unserem Gott gegebenen Nachbar Himmelskörper aus? Oberfläche, genannt Mond, kahle Steinwüste. Wie sieht's auf Merkur aus? Kahle Steinwüste. Die Venus hat sich eingehüllt in einen wunderbaren Schleier. Und dann kommt der Mars. Was für ein Paradies? Kahle Steinwüste. Und dann kommt der Jupiter. Kahle Steinwüste. Und dann kommt der Saturn mit den wunderbaren Ringen, die wir da entdeckt haben schon längst, nicht? Oder wir, die Astronomen. Was ist das? Um den Körper des Saturn herumsausende Eisbrocken und Felsstücklein. So. So, und jetzt zurück auf unsere Erde. Wo möchtet ihr am liebsten wohnen von diesen, auf diesen Möglichkeiten? Unsere arme Erde im gefallenen Zustand im Vergleich mit diesen unheimlichen Dingen immer noch ein Paradies, nicht? Mit ungezählten Herrlichkeiten. Ich fange gar nicht an, weil ich auch erst noch nicht zählen kann.
Ich habe noch eine Frage. Es tut mir leid.
Ja, mir nicht.
Du hast mich vorhin ganz, ganz befriedigt mit einer Frage. Der Mensch ist also aus Staub.
Ja.
Und wir sind das Ebenbild Gottes.
Ja.
Und du sagst eben, die Erde ist so wunderbar und was da alles an Schönheiten drin sind. Dann habe ich dich gefragt, wer ist denn Gott? Mhm. Wenn wir das Bild Gottes sind,
ja,
ist er dann auch Staub oder was?
Was? Bitte. Habt ihr die Frage verstanden? Ja. Bin ich denn, wenn ich Ihnen mein Bild gezeigt habe, nicht, bin ich auch nur Papier?
Ne? Staub ist Energie. Staub ist Energie.
Ich höre gerade ins Ohr geflüstert, Staub ist Energie. Oho. Aha. Mhm. Schön.
Aber entschuldigen Sie, wir werden manche dumme Fragen stellen.
Ja, extra.
Bewusst,
ja,
damit wir aus ihm das Beste rausmachen.
Ja.
Aus ihm das Beste draus machen, nicht wahr?
Ja. Herausholen, nicht wahr?
Ja.
Also. In Zürich fand ein Interview statt zwischen einem Professor der Theologie und einem Professor der Astronomie. Der Herr Theologe, er wollte wissen von seinem Kollegen als Fachmann der Sternkunde, wie sieht die Astronomie und die Astrophysik und was da alles gibt heute, die Möglichkeit, kann es irgendwo im Weltall noch so etwas Ähnliches geben wie Menschen? Verständlich für einen Theologen, meldet sich beim Fachmann. Ich habe bald gemerkt, der Astronome, der der hat offenbar vermutet, dass der Herr Theologe eine bejahende Antwort gegeben hätte. Ne? Der beginnt so schonend, den Herrn Theologieprofessor. Mit seinen Worten zu verschonen. Er sagt also, in unserem ganzen Planetensystem, Sonne und die Planeten, ist es unmöglich. So. Dann geht es weiter hinaus. Also im ganzen Planetensystem, hier in unserem Sonnensystem, unmöglich. Dann kommen die Milchstraßen, unsere Milchstraße, unmöglich. Und dann kommt weiter die Zone und die Zone, nicht unsere Bibel sagt die Himmel und aller Himmel, Himmel, so. Und sagt dann endlich, so viel wir sehen, unmöglich, dass es irgendwo noch Menschen geben kann. Entweder ist es zu heiß oder zu kalt oder keine Atmosphäre, denn was hier auf der Erde vorhanden ist, ist so bis in Millionstel Gramm und Millionstel Druckverhältnisse geordnet, nicht? Dass solche Zustände, wie Sie als Astronomen sich vorstellen können, unmöglich irgendwo anders noch gefunden werden könnten. Also, so.
Was sagt der Theologe dann?
Ja. Ja, der hat sich anständig einfach bedankt für die Ausführungen. Nicht? Also, ja. Gut, genügt. Genügt. Der Mensch, die Erde, als Herrscher der Schöpfung Gottes. Weiter werden wir sehen, der Mittelpunkt unserer Erde wiederum. Nächste Frage, wenn wir jetzt auf der Erde bleiben. Nicht nur der Mittelpunkt, sondern auch noch der Nabel oder die Nabe unserer Erde. Da haben wir die beiden Schriftstellen, die will ich doch schnell aussprechen. Hesekiel 5, Vers 5 und 38, Vers 12. Einmal wird Jerusalem als Mittelpunkt der Erde und das andere Mal als Nabel der Völker bezeichnet. Was ist denn ein Nabel? Oh, das ist auch so eine Sache, nicht? Naja, das ist ja die ursprüngliche Lebenszentrale. Nicht? So. Aha, das ist Jerusalem auf der Erde. Und das ist die Erde im Weltall wiederum. Wir beachten, schon im alten Erdkreis, wir werden das dann noch grafisch dargestellt sehen, im alten Erdkreis bildet, da können wir auf einer Weltkarte oder auf einer mal unsere Seite der Erdkugel dargestellte geografische Zeichnung, Zirkelspitze einsetzen in Jerusalem. Und die andere am östlichsten Punkt, den die Bibel kennt im Alten Testament, nämlich Indien. So. Und dann lesen wir, der König Ahasveros im Buche Esther herrschte von Indien, also jetzt machen wir mal so, dass wir es alle gleich sehen, da ist Jerusalem, Mittelpunkt, und da ist Indien. So. Herrschte von Indien bis Äthiopien. Und die Tarsisflotte des Salomo reichte bis Tarsis, fuhr nach Tarsis. Und das ist in Spanien. Und dann spricht die Schrift immer noch vom äußersten Norden, nicht wahr? Bitte, wir werden sehen. Mittelpunkt, genau Mittelpunkt des alten oder sagen wir alttestamentlichen und geschichtlichen Erdkreises, bewohnter Teil der Erde von damals. Genau Mittelpunkt. Dann können wir weitergehen, einen Globus vor uns nehmen, Zirkelspitze in Jerusalem einsetzen. Und jetzt habe ich die Zirkelarme verlängert um den Globus herum in Kamtschatka, also Beringstraße bei Alaska und Asien dort, nicht? So. Und fahre so herum und da bin ich hier in Australien, also jetzt von mir aus, entschuldige, Australien und dann komme ich da Südamerika und dann Nordamerika Und jetzt mache ich die Gegenprobe, indem ich Punkt Jerusalem gegen Punkt auf dem Globus nicht nehme. Und sehe mir den Globus von da aus an, was sehe ich vor mir? Nur Wasser, stiller großer Ozean und die Erdteile alle gerade noch am Rand erscheinen die. Und bitte, Gott nannte ja schon auf dem ersten Blatt der Bibel nur was? Erde. Nicht den Globus, sondern nur das Trockene nannte er Erde. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Nicht? Also wir müssen zuerst einmal die Sprache der Bibel lernen, die Sprache Gottes, bevor wir ein Urteil abgeben wollen. Nicht wahr? Wenn die Schrift immer wieder von Enden der Erde spricht, dann sagen die Kryptiker, ja, da habt ihr es ja, die Alten haben sich die Erde so vorgestellt, und da hört es dann irgendwo ringsum auf, nicht? Ja, ja, bei den Kritikern hört es auf, nicht? Ja, bei denen hört es auf, nicht? Oder fangt es nicht mal an, nicht? Ein geistliches Verständnis zu haben. Wenn ich mich in irgendeiner Hinsicht kritisch bemerkbar machen will, nicht? Dann ist doch die erste Voraussetzung, dass ich die betreffende Sprache kenne oder beherrsche, nicht? In der die Sache beurteilt wird. Ja. Jeder Bibelleser, der seine Bibel vorerst in seiner Muttersprache liest, ja. Auch für den ist die Bibel vorerst für ihn in einer Fremdsprache geschrieben, die er zuerst lernen muss. Ja. Und diese Fremdsprache kann nur der Heilige Geist uns lernen, lehren. Mittelpunkt, Nabel der Erde, ist nur angedeutet, noch einmal, von Indien bis Äthiopien, bis Tarsis in Spanien und bis zum äußeren Norden. Mittelpunkt, Jerusalem. Auf dem Globus, nicht wahr, wir sagen ja, die Erdteile, haben die ihre Enden, ne? Die Erdteile, ja, bitte. Gott nannte nur das trockene Erde. Wenn ein Wässerchen kommt, bin ich schon wieder am Ende des Trockenen. Bitte, am Ende der Erde. Ganz klar. So. Nun, weiter. Wir haben heute noch gesehen, schnell, Alaska hier, Südamerika hier, sagen wir Neuseeland hier und Nordamerika hier. Mittelpunkt des Trockenen, Jerusalem. Dann, biblisch-prophetische Geografie, das sind jetzt erst alles Grundlagen, die wir hören, bildet für uns grundlegende Voraussetzungen, um eine göttliche Gesamtorientierung zu gewinnen. Eigenartig. Woher kommt denn das Wort, ich orientiere mich? Woher kommt das Wort orientieren?
Orient.
Von Orient. Nicht? Und wo ist der Orient zu suchen? So um Jerusalem herum, nicht wahr? Zum Beispiel. Das heißt jetzt ganz praktisch, wenn ich mich göttlich orientieren will, zuerst auf der Erde, oder war dann in der ganzen Schöpfung Gottes, habe ich mich wo aufzustellen? Im Orient, und ganz genau wo im Orient? In Jerusalem. Bitte schön, es ist nichts zu machen. Man kann nur noch auskneifen und sagen, dummes Zeug oder das etwas. Wir werden, wollte fast sagen, ersticken. So sind die Zeugnisse der Bibel erdrückend. Ne? Dieser einfachen Tatsache. So sind die Zeugnisse der Bibel erdrückend. Ne? Dieser einfachen Tatsache. Orientierung. Da kennt die Bibel eine menschliche Orientierung, die sagt, hier, Osten ist vorn, was ist dann Westen? Bitte? Und da ist vorn, was ist denn Westen? Für mich, hinten. Was ist dann Norden, wenn Osten vorn ist? Links. Und was ist Süden? Rechts. Ha. Spielt es eine Rolle, ob ich mit der Linken zu tun habe oder mit der Rechten? Oder vorne oder hinten? Im Militärumzug oder im Festumzug. Ne? Ob ich Erster oder Letzter bin, spielt das eine Rolle. Orientierung Gottes von Jerusalem aus, die menschliche, vorn, rechts, links, hinten,
die astronomische Aufgang Osten, Süden die helle Gegend, Norden die dunkle Gegend und wir im Westen, Hebräisch, wir wohnen im Untergang. Osten ist Aufgang, geht die Sonne im Westen unter? Aber was ist denn das, Sonnenuntergang? Ihr sollt das Lamm schlachten beim Untergang der Sonne. Merken wir da, jetzt fängt es an, nicht nur hochinteressant zu werden, sondern unheimlich zu werden. Was unsere alte Bibel an Gottes Orientierungsweise und Reichtum beinhaltet. Dann gibt es noch eine geologische Orientierung, eben das Trockene und das Meer. Und das nach den Winden, den Geistern. Und dann noch die geografische selbst, haben wir schon gehört. Persien, Indien, Äthiopien und so weiter. Nun, Erde und Himmel. Also, unsere Erde ist trotzdem, das haben wir eben gesehen, sogar im gefallenen Zustand, als negativer Pol, als außerhalb des Lagers. Im ganzen Weltall eine Oase Gottes. Eine Oase Gottes. Dürfte Israel auch eines Tages oder einige Tage auf der Wüstenwanderung die Segnungen und Erquickungen einer Oase erleben? Wie hieß die Oase?
Elim.
Elim. Ja. Und was war jetzt die kurze, treffende Bezeichnung dieser einmaligen Oase Elim? Bitte? Da waren 70 Palmbäume und 12 Wasserquellen. Wem hat das etwas zu sagen? 70 ist die Zahl der Nationen, 1. Mose 10. 70 Stammväter der Semiten, der Japhetiten und der Hamiten. 70 Stammväter, aus denen alle 70 Nationen geworden sind. Ich darf hier nicht stehen bleiben. Und die Zahl 12 gehört wem? Wie viele Söhne hat Jakob gehabt? Wie viele Tore hat Jerusalem? Und so weiter und so weiter. 12. 12 Wasserquellen. Ja, was heißt denn das? Sind die 70 Palmbäume abhängig, ob da überhaupt Quellen sind? Sind die Nationen von Gott abhängig gemacht, wie es um Israel steht? Ob da Lebenswasser fließt oder nicht? Ist bis jetzt eine einzige der 70 Nationen als Gesamtnation christusgläubig geworden? In die Rettung Gottes eingegangen? Nein. Warum? Solange nicht Jerusalem als Nation gerettet ist, ist keine Hoffnung für ein einziges übriges Volk. Nichts zu machen. Nichts zu machen. Ja, man kann sich auflehnen dagegen und so weiter. Aber es nützt nichts. Ne? Nein, man lädt sich nur noch Gericht auf. Ne?
Wir müssen also einmal Lebenswasser sozusagen von Israel aus in
jawohl,
die Nation
hineinziehen. Ja, genau. Und zwar von den 12 Wasserquellen. Ja. 70 Palmbäume. Bruder Schorsch Kahn, der prächtige Sohn Israels aus dem hohen priesterlichen Stamm Levis, Schorsch Kahn, hat gesagt, ja, aber die 12 Wasserquellen würden auch zugrunde gehen, wenn nicht 70 Palmbäume da wären. Die würden glatt versanden. Also wer ist jetzt nötiger von beiden? Beide bedürfen sich gegenseitig, um überhaupt existieren zu können. So. Das ist also ganz klein Geografie, nicht? Oase Elim, nicht? Oase Elim. Gibt es auf unserer Erde 70 Nationen, Palmbäume und 12 Wasserquellen? Bitte schön. Oase Gottes. Oder ein Bethanien Gottes, können wir auch sagen. Unsere Erde. Ja. Ich bin an Punkt 6. Ja. Von der Tatsache, was das heißt, vorn, Osten, Westen, hinten, links, Norden, rechts, Süden, was das heißt, werden wir in den nächsten Stunden hören. Da ist der ganze Ablauf der Menschheitsgeschichte, weltgeschichtlich und heilsgeschichtlich, gesichert, festgelegt. Wer kommt wann zur Weltherrschaft? ist das biblisch-geografische Prophetie. Vorläufig nur andeutungsweise. Die ganze Schöpfung nach den Ordnungen des Hauses Gottes gebaut. Wir lesen von einem Aufgang aus der Höhe. Die Sonne kommt ja so herauf, wie wir sagen, von unten, Aufgang. Gibt es einen Aufgang aus der Höhe? Dann gibt es, für die Tatsache, dass unsere gesamte irdische Geografie, also Geografie, eine genaue Darstellung, genaue Modelldarstellung, nämlich soweit es bei einem Modell überhaupt möglich ist, aber genaue Modelldarstellung der im Weltall vorhandenen Dinge. Primitive Fragen. Gibt es nur ein irdisches Jerusalem oder auch ein himmlisches Jerusalem? Gibt es im himmlischen Jerusalem, im irdischen Jerusalem ein Tempel? Jawohl. Gibt es da Leviten, die da dienen und hohe Priester? Gibt es im himmlischen Jerusalem auch solche, die das dann sind, was die Leviten da im Fleisch nur modellmäßig darstellen? Jawohl. Gibt es da auch hohe Priester? Gibt es da auch Älteste? Gibt es da auch Cherubim? Gab es etwa in der Stiftshütte des Mose im Allerheiligsten keine Cherubim? Ne? Da thronte Gott zwischen den Cherubim in der Stiftshütte des Mose, wie er da in den Himmel oben thront zwischen den Cherubim. Ne? Im himmlischen Allerheiligsten. Und die ganzen Ordnungen der Stiftshütte und des Tempels von Salomo, der Tempel von Hesekiel, alles Ordnungen der ganzen Schöpfung Gottes, des Weltalls. Irdisch zusammengefasst, modelliert. Oder in Schattenrissen zur Darstellung gebracht. Gibt es einen himmlischen Sinai? Gibt es ein himmlisches Zion? Bitte, alles mit Ja zu beantworten. Ein Sinai an Herrlichkeit. Da oben. Weiter. Da hätten wir eigentlich zuerst anfangen sollen. Die Bedeutung der einfachsten geografischen Begriffe wie Täler, das hebräische Wort, das mit Täler übersetzt wird, heißt gleichzeitig Tiefen. Was haben wir am Anfang gehört? Dieser Geist erforscht, der uns gegeben ist, auch die Tiefen der Gottheit. Täler, die Tiefen des Todes und der Verdammnis. Sind das Täler, sind das Tiefen? Es gibt ein Tal, Sittim. Sittim, Akazienholz. Ein Tal Sittim. Das heißt das Tal der Sünde auf Deutsch. Sittim als Akazienholz stellt das Holz der Sünde dar. Ich darf es nur schnell andeuten. Das Tal Sittim, das Tal des Todes. Das Taltor, das ist das Tor des Todes. Und wenn ich im Tale des Todesschattens wanderte, so fürchte ich nichts, denn du bist bei mir. Ganz wunderbar. Die Tiefen Gottes, des Todes und der Verdammnis, das Tal Hinnom, das Tal Sittim. Was bedeuten die Meere, die Völkerschaften? Was bedeutet das Land, das trockene Israel? Land, 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 höre das Wort des Herrn, Israel, höre das Wort des Herrn. Und die Meere der Nationen, das Meer der Nationen, das aufgewühlt wird von jedem Wind der Leere. Was bedeuten die Ströme? Das sind ja fließende Wasser. Das sind die Völkerwanderungen und die militärischen Heereszüge. So, bitte. Im Sichtbaren auf der Erde schon. Und dann im Unsichtbaren geschehen im Weltall. Was ist der Jordan? Auch ein Fluss. Wo mündet er? Totenmeer. Was heißt das? Der Jordan heißt der Herabsteigende. Hinab. Sich windende. Wo landet er? Im Totenmeer. Das heißt, der Jordan ist das Modell für alle Kreaturen, die in den Tod, das Totenreich hinabwandern. Wie viele Ausgänge hat das Tote Meer? Kein. Welcher Punkt ist es geografisch auf unserer Erde? Wird die Sache so langsam überführend? Wie ist denn der einzige Ausgang aus dem Toten Meer? Kennt ihr den nicht? Wie heißt er? Ja, da ist gut. Das ist die Vorbedingung oder die, der Nervus, nicht? Ah ja. Wenn die Sonne scheint, passiert was. Es wird aufgelöst, feinstaub und gesondert, und dann steigt es schön still gen Himmel. Hat jemand etwas dagegen? Ich nicht. Ja. Also, und jetzt große Sache. Wo sind wir da? Ja. Im Osten Asien, im Westen Europa. Das ist ein riesen biblischer Begriff. Und da werden wir in prophetische, zeitprophetische und weltgeschichtliche Zusammenhänge hineinkommen. Biblische, geografische Prophetie. Asien, Osten, vorn. Europa, Westen, hinten. Aber was das alles heißt und in sich birgt, werden wir im Einzelnen und Gewaltigen kennenlernen dürfen. Wir haben schon den Vergleich unserer armen Erde mit den herrlichen Gestirnen kurz ins Auge gefasst. Eigenartig. Hat Gott die Gestirne, ich muss so sagen, hat Gott die Erde um der Gestirne willen geschaffen oder die Gestirne um der Erde willen? Was meinst du, Emil?
Die Gestirne um der Erde willen.
Ja, nicht wahr? Gibt gar nichts anderes. Sie seien, um auf die Erde zu leuchten und. So. Was das heißt, ist ganz gewaltig. Dann haben wir geografisch natürlich, wie sind diese 70 Völkerschaften auf der Erde verteilt? Ist das auch eine geografische Angelegenheit? Gibt nur die Bibel Auskunft. Ganz gewaltig und klar geordnet. Die sogenannte Völkertafel. Grenzen der Völker, das nenne ich Hauptstädte. Achtung. Im Osten Babel. Dann kommt Susan, also Babel der Babylonier. Dann kommt Susan, westlicher, der Perser. Dann kommt Jerusalem. Und dann kommt Athen, griechisches Weltreich. Dann kommt Rom, römisches Weltreich. Spielen alle diese Hauptstädte in Bezug auf Jerusalem und Israel eine Rolle? Aha. Dreht sich alles um Jerusalem?
Ja.
So. Jetzt gibt es noch einen äußersten Osten, Japan, und einen äußersten Westen, USA. Jetzt seht mal hierher. Damit schließe ich ja für heute. Wir kennen doch die Figur, die wunderbare Figur des goldenen Leuchters. Nicht? So. So. Ist eine Darstellung des Heiligen Geistes in einer ganz besonderen, wunderbaren Weise und ist wunderbar symmetrisch aufgebaut. Und da der Heilige Geist so dargestellt ist oder sich selber so darstellt, nicht? Und Gott alles durch seinen Geist geschaffen und geordnet hat, gemessen, gewogen, gezählt, genannt, so, der ganzen Schöpfung, ist alles in dieser Ordnung vorhanden. Und siehe da, geografisch Mitte Jerusalem. Das nächste östlich, haben wir gesehen, heißt, ich habe es hier, Susan, und das nächste westlich heißt Athen. Heißt jetzt weltreichsmäßig ausgedrückt Persien und Griechenland. So. Und in der Mitte Jerusalem. Warum lesen wir nun von diesen symmetrisch vor uns stehenden Weltreichen, Jerusalem, Israel in der Mitte, hier Persien und da Griechenland, von Engelfürsten, die Gott als verantwortliche Chefs über diese Reiche bestellt hat. Gibt es einen Engelfürsten über Israel? Mit Namen genannt, nicht allen. Ne? So. Gab es einen Engel oder gibt es einen Engelfürsten über das Weltreich der Meder und Perser? Jawohl. Ein Engelfürsten, das Weltreich der Griechen. Jawohl. Alles Daniel 10. Ist das eine Symmetrie? Ne? So. Babel im Osten, weiterer Arm, zweiter, so, und im Westen Rom. Babel, Nebukadnezar, Rom, wie? Cäsar, als Augustus römischer Kaiser war. Rom. Ist da in Jerusalem was passiert in Israel? Ist Augustus römischer Kaiser, ist das weltgeschichtliche Figur? Da war die Zeit erfüllt, dass der Sohn Gottes geboren wird, ist das heilsgeschichtlicher Natur? Hat Weltgeschichte und Heilsgeschichte etwas zu tun miteinander? Ah. Noch einmal, äußerster Osten und äußerster Westen werden wir noch sehen. Und das Letzte, sagt Gott zu Abraham: Durchziehe das ganze Land, Eretz. Können auch lesen, die ganze Erde. Durchziehe das ganze Land nach seiner Länge und seiner Breite. Und überall, wo du deinen Fuß draufsetzt, das Land habe ich dir gegeben. Länge und Breite ist nicht unsere ganze Erdoberfläche schon längst eingeteilt in Längengrade und Breitegrade. Bitte. Und jetzt kommt ein sehr wichtiges, dazu gehörendes Wort Gottes an Abraham. Überall, wo du liegst, wo dein Same liegt, das Land habe ich dir gegeben. Wo liegen denn bis heute Nachkommen Abrahams auf der Erde verteilt, im Staub der Erde? Es gibt keine Gegend, wo keiner liegt. Ne? Also wem gehört die ganze Erde? Israel. Die ganze Erde, wo du liegst, habe ich dir gegeben. Hat jemand etwas dagegen?
Die ganze Welt hat was dagegen.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. So. Also, die Erde, auf der du liegst, habe ich dir gegeben. Sind wir auch schon auf der Erde gelegen? Ja. Wir verstehen einander, nicht? Und da ist Gott nicht in Verlegenheit, sondern das ist seine Gelegenheit, wenn wir gefallen sind und da liegen, dass er uns Verheißungen und Einblicke schenkt, gerade in dieser gedemütigten Stellung, die er eben nur dem schenken kann, ja, den er gedemütigt hat. Der Ehre geht Demut voraus und Hochmut kommt vor dem Fall. So. Aber wir hören jetzt nicht mit dem Fall auf, sondern wir freuen uns, dass in unserer Bibel als Offenbarungsschrift des einzig wahrhaftigen Gottes die gewaltigen Gebiete, wir haben schon am Anfang merken können, der unserer Wissenschaft heute. Da ist alles hier gezählt, gewogen, gemessen, genannt. Und es fehlt nicht eines. Amen. Können wir wieder beginnen und fortfahren, indem wir einzelne Punkte und unserem Thema herausgreifen. Biblisch-prophetische Geographie. Nun dürfen wir wie üblich beginnen. Wieder danken zwei Brüder mit uns. Prophetische Geographie.
Wir haben beachten dürfen, Geographie, Erdbeschreibung, Graphein heißt Schreiben, Geometrie, Erdvermessung, Messung, Geologie, Erderforschung und durften sehen, wie unsere Erde nach biblischem Zeugnis zentrale Pol, negativer Pol, Brennpunkt, ein Brennpunkt darstellt, nicht nur in den Gedanken Gottes und den geistlichen Ordnungen Gottes, sondern im ganzen Weltall durften wir letztes Mal beachten. Dann dürfen wir die kurz genannten Dinge jetzt an diesen skizzenhaften Darstellungen etwas näher ansehen. Und dazu schlagen wir auf, erstens Hesekiel 5, Vers 5. Hesekiel 5, Vers 5. So spricht der Herr Jehova: Dieses Jerusalem inmitten der Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um dasselbe her. Dieses Jerusalem, Mittelpunkt der Nationen, habe ich es gemacht und die Länder rings um dasselbe herum angeordnet. Mittelpunkt. Im gleichen Propheten, Ezekiel, Kapitel 38, Vers 12. Bekannte Kapitel, Ezekiel 8, 37, 38, 39. Wir greifen nur das eine heraus. Ja, vielleicht noch Vers 11. Den Zusammenhang erinnert zu werden. Da spricht der große eine Gegner Israels. Es ist ein Fürst, und zwar genau gesehen kein geringerer als der Fürst des Kosmos, der hier angesprochen wird. Und jetzt lesen wir von ihm, dass er in seinem Herzen spricht: Ich will hinaufziehen in das Land der offenen Städte, will über die kommen, welche in Ruhe sind, in Sicherheit wohnen, die allesamt ohne Mauern wohnen und Riegel und Tore nicht haben, um Raub zu rauben und Beute zu erbeuten, um deine Hand zu kehren gegen die wiederbewohnten Trümmer und gegen ein Volk aus den Nationen gesammelt, welches Hab und Gut erworben hat, welches den Mittelpunkt der Erde bewohnt, welches die Nabe, meinem Rat, die Nabe der Erde bewohnt und noch deutlicher lebensmäßig, welches den Nabel der Erde bewohnt. Das lesen wir hier. Wir haben schon darauf hingewiesen, was ist ein Nabel? Beim menschlichen Körper auch der Schwerpunkt und Zentralquellpunkt des neuen Lebens. Nichts Geringeres. Das sind diese beiden Zeugnisse in dieser Hinsicht. Dann sehen wir hierher. Wir haben die ganze Weltkarte vor uns.
Und was hier darzustellen versucht worden ist, würde sich oder stellt sich auf einem Globuskörper noch gewaltiger, noch deutlicher, noch exakter dar. Denn das ist ja die Erdkugel künstlich in eine Fläche gezwängt. Das ist einfach unmöglich, die Dinge nun genau, aber immerhin haben wir hier Mittelpunkt Jerusalem. Was wir hier haben, in der kleinen, dem kleinen Kreis, die Aussage im Buch Esther, Ahasveros herrschte von Indien bis Äthiopien. Indien bis Äthiopien. Und die Tarsischiffe des Salomo trieben Handel zwischen Spanien und Israel. Vom alten Erdkreis, den wir vor uns haben, Jerusalem wirklich Mittelpunkt. Jona auf der Flucht vor Gott, seinem Auftrag nach Osten, nach Ninive zu gehen, stellt er seinen Setzkopf entgegen und geht genau nach Westen, hat bereits das Fahrgeld bezahlt, um nach Spanien entfliehen zu können, nach Tarsis in Spanien. Und dass die Schrift immer wieder vom äußersten Norden spricht, ist bekannt. So haben wir den alten Erdkreis tatsächlich vor uns, Indien, Äthiopien, Tarsis, Spanien und den äußersten Norden. So. Jerusalem, Mittelpunkt. Alter Erdkreis. Der gesamte Erdkreis auf unserem Globus haben wir hier Alaska, der 49. Staat der USA, und dem gegenüber Jerusalem, diese Inselgruppe oder dieses fünften Erdteil Australien, Neuseeland. Hier haben wir Südamerika und den äußersten Nordosten, also gegenüber Alaska, was dort dargestellt ist, sogenannte Kamtschatka-Insel, den äußersten Nordosten von unserem großen Asien. Auf dem Globus könnten wir feststellen, was ich auch schon angeführt habe, dass der Gegenpunkt von Jerusalem ungefähr oder ziemlich genau den Mittelpunkt des großen stillen Ozeans ausmacht. Und dass, wenn ein Globus jetzt vor uns wäre und das wäre der Gegenpunkt von Jerusalem, dann sehen wir hier nur Wasser. Und nur ganz am Rand diese Ländereien hier, die Ufer der fünf Erdteile. Das Eigenartige, das dürfen wir hier auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass nach biblischem Zeugnis und wissenschaftlicher Feststellung, und zwar immer genauer, dass unsere Erde ursprünglich ein Körper war. Ein Ganzes. Und Gott ließ die Erde aus den Wassern hervortreten. Er rief die Erde heraus aus den Wassern und nannte das Trockene und nannte nur das Trockene Erde. Das war eine Masse. Und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Jetzt anderthalb Jahrtausende nach dem Fall Adams führt Gott die Sintflut durch. Und zwar den ganzen Globus überflutende Wasserkatastrophe. Wir lesen, die Wasser standen so und so viel Ellen hoch über allen Gipfeln der Berge, die unter allen Himmeln sind. Welcher Berg ist nicht unter allen Himmeln auf der Erde? Und diese globale Wasserkatastrophe, das darf ich noch zwischen hinein bezeugen, ist der Eingriff Gottes nicht nur als Gerichtsvollzug gegenüber einer vollkommen gottlos gewordenen Menschheit, in welcher eine Hochkonjunktur ohnegleichen vorhanden war, so wunderbar, dass eben niemand mehr nach Gott fragte, sondern in unheimliche, wieder göttliche Gräuel, Haltungen und Taten verfallen waren. Bei dieser globalen Katastrophe geschah nun das, erstens, dass unser Gott innerhalb einem Jahr dieser Katastrophe die heute vorhandenen gegebenen geologischen Verhältnisse geschaffen hat. Also sich hat auswirken lassen durch diese Katastrophe. Denn in dieser Hinsicht lehnt der Teil, das ist der größte leider unserer Wissenschaft, der Theorie, der Entwicklungstheorie dient oder sie beinahe als Gott erhebt, habe ich schriftlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass sie grundsätzlich im Ablauf dieser Jahrmillionen oder Hunderttausende und so weiter grundsätzlich Katastrophen ablehnen, dass es da keine gegeben hat. Und Petrus nimmt die Herren gleich beim Wickel und sagt, deshalb ist ihnen nach ihrem eigenen Willen es verborgen, wie es eigentlich ist. Denn eine Entwicklungstheorie, die kann ja nur wann stimmen, wenn alles schön, friedlich, fortlaufend sich ungestört hat entwickeln können. Bitte schön. Also ja, keine Katastrophen. Dass Gott eine ganze erste Schöpfung, erste Himmel und eine erste Erde, einer riesen kosmischen Wasserkatastrophe unterworfen hat, das ist den Herren nach ihrem eigenen Willen sowieso schon verborgen. Und was Gott dort bewirkt hat, im ganzen Kosmos, und was wir also lesen, 1. Mose 1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das waren die ersten Himmel und die erste Erde. Gott macht hier vorne in dieser fernen Perspektive kurz, denn was weit weg ist, sieht man nur ganz klein und Riesendimensionen aufeinander gerückt. Und die Erde wurde wüst und leer, weil jetzt der Geist Gottes seinen Blickpunkt oder seinen Scheinwerfer auf die Erde leuchten lässt, weil jetzt hier auf der nun wiederhergestellten Erde das neue Geschöpf, der Mensch, erst erscheinen wird und erscheinen soll. Diese erste kosmische Katastrophe mit gewaltigen Auswirkungen, sodass jetzt unsere Erde als Körper mit hineingerissen, da lesen wir vorerst, und der Geist Gottes schwebte brütend, Impulse gebend, fluoreszierend und wie die Dinge alle heißen mögen, über der Finsterniswassertiefe einer vollzogenen kosmischen Katastrophe. Und jetzt beginnt, und Gott beginnt es, nämlich die Wiederherstellung zum gegenwärtigen Kosmos, der gegenwärtigen Himmel und der gegenwärtigen Erde. Die ersten Himmel und die ersten Erde sind in einer Wasserkatastrophe untergegangen. Später nur noch unsere Erde noch einmal. Die gegenwärtigen Himmel und die gegenwärtige Erde wird was für eine Katastrophe übergeben. einer Feuerkatastrophe, sodass die Elemente zerschmelzen werden, oder aufgelöst werden. Um einer neuen Schöpfung, neue Himmel, neue Erde Platz zu machen. Und was vor, zwischen heute und dem Beginn des tausendjährigen Reiches geschehen wird, eine globale Feuerkatastrophe. Gott lässt durch das große Erdbeben anlässlich des Ausgießens der siebten letzten Zornschale ein globales, großes Erdbeben durchführen, das die ganze Erdoberfläche, ich rede bildlich, umflügen wird. Dass alles verschwunden ist, was existiert. Und lässt dann noch das ganze Angesicht, oder das Angesicht der ganzen Erde, das ist nur die Oberfläche, durch einen Feuerbrand noch vollständig durch und durch reinigen, durch das große Erdbeben und das Feuer global über die Erdoberfläche eine vollkommene Reinigung durchführen von dem, was seine Menschheit sich geleistet hat an Vergiftung und Zerstörung und Verschmutzung von Luft und Wasser und Erde und allem, was da war. Denn dann wird die ganze Erde sein wie Eden, der Garten Gottes. So. Ich habe gehört, dass eine Schwester einem Bruder die Frage gestellt hat, ja, was ist damit in unseren Industrien und all dem Zeug da? Nichts mehr. Nichts mehr. Die ganze Erde wird sein wie Eden, der Garten Gottes. So. Gab es schon einmal ein Eden und einen Garten Gottes auf der Erde und ein Mensch, zwei Menschen da drin, gab es das auch schon einmal? Dumme Frage, aber warum frage ich? Der klassische Fall für den salomonischen Ausspruch, das was war, ist das was sein wird und das was dort geschehen ist das was geschehen wird. So. Also, es gab schon ein erstes Menschenpaar in einem Garten Gottes auf unserer Erde. Und das war wahrscheinlich, ziemlich sicher, verhältnismäßig ein kleiner Garten für das erste Menschenpaar. Der wäre erweitert worden. Und das war so. Ein erstes Menschenpaar, ein Garten Eden in ungetrübter Gemeinschaft mit Gott, dem Herrn, mit Jesus Christus. Was geschah dort? Da ließ Gott die Schlange hinein, die versuchte dieses erste Menschenpaar im Paradies, das ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn hatte. Und wer hat wen überlistet? Satan, das Gesegnete im Frieden von Gott, da hineinversetzte erste Menschenpaar. Und die ganze Herrlichkeit dieses ersten Paradieses mit den ersten Menschen war vorüber. 1000-jähriges Reich taucht jetzt auf. Da ist die ganze Erde wie Eden, der Garten Gottes. Und dann nicht nur ein Menschenpaar da drin, sondern alle Nationen werden, entweder durch Auferstehung oder durch die Auserwählten an den Orten, wo sie schon sind, da hingebracht. Und siehe da, wie lange dauerte dort diese Paradieseszeit? Einen Gottestag, nicht? Das war der siebte Tag. Und welcher Gottestag ist jetzt das kommende Jahrtausend vom Fall Adam an? Der siebte Gottestag. Ums Jahr 2000 sind 6000 Jahre abgelaufen, das sind 6 Gottestage, also eine Gotteswoche. Und jetzt kommt das siebte Jahrtausend, ein Sabbattag Gottes, 1000 Jahre für Israel und Nationen, die er da hineinsetzen wird. Wenn Gott etwas wiederholt, weiterführt, dann ist es immer dem Umfang nach größer, gewaltiger und der Herrlichkeitsdarstellung nach ebenfalls und in jeder Hinsicht in vermehrter Vehemenz und Größe und Herrlichkeit vorhanden. So, dort waren Paradies und Menschen drin, klein. Jetzt ist die ganze Erde ein Paradies Gottes, voll Menschen. So. Das war und so wird es sein. Und was geschah dort, haben wir gesehen. Und was geschieht hier? Genau das Gleiche. Gegen Ende dieses siebten Tages lässt Gott dann auch wieder die alte Schlange, genau die alte Schlange herein. Hat die alte Schlange jetzt auch jetzt sogar wieder Erfolg? Die fallen ihm alle zu, außer den Auserwählten in Jerusalem und soweit sie in Christo waren und herrschten in die 1000 Jahre. Und die ganze Herrlichkeit fällt in sich zusammen wie damals. Ah. Nun, ein Überblick, erste Erde und jetzt das zweite, als Folge dieser globalen Flut, der sogenannten Sintflut, dass etwa 200 Jahre nach der Flut lesen wir, da erscheint in der semitischen Geschlechterlinie, Reihe, einer mit Namen Peretz. Und da heißt es, in seinen Tagen wurde die Erde zerrissen, zerteilt. Sie war einmal ein Ganzes und jetzt wandern von diese westlichen Teile und diese anderen Teile wandern mehr oder weniger ab, besonders hier. Und wir wissen heute geologisch festgestellt, dass diese Teile, nun schon weitem seht ihr, erstens mal gar nicht schlecht ineinander passen und dass wirklich einmal, das braucht nicht kreisrund gewesen zu sein, aber eine Masse, ein Block. Ja. Für mich ist die Realität dieser globalen Sintflut, Wasserkatastrophe, eine Erleichterung, diese Abwanderung der Erdteile mir, soll ich sagen, verständlich machen zu können. Denn, was sagt die Schrift von der Sintflut über die Erde? Erstens brachen hervor alle Quellen der großen Tiefe, also sämtliche Grundwasser. Ja, was hat das da für Erschütterungen und Erdbeben und da unten Hohlräume und schon Einbrüche der Erdoberfläche gegeben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Da brachen hervor.